Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder mal im richtigen Sender, Radio X, richtige Uhrzeit, wichtiger Monatstag, der vierte Freitag im Monat, 16 bis 17 Uhr, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Ja, wir hoffen, wir haben heute für euch wieder mal ein spannendes Thema und ihr stellt euch auf unsere Seite. Wir haben nämlich Großes vor. Die Welt reparieren, solidarisch leben und wirtschaften in Rhein-Main. Also darunter darf es eben nicht sein. Das ist das Mindeste, was wir jetzt uns vorgenommen haben. Unter dem genannten Titel findet am Freitag 1.12. und Samstag 2.12. im Haus am Dom eine Konferenz statt. Der Freitag steht unter dem Motto, der Morgen tanzt im Heute. Das sind alles große Worte, die jetzt kommen. Nochmal, der Morgen tanzt im Heute. Kooperation und Vernetzung von und mit Pionieren des Wandels in der Stadt. Hier sind Akteure des Wandels aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und der Bildung im Blick, die sich vernetzen und neue Ideen, aber auch gern alte aufgreifen und es weiterentwickeln. Der Samstag, der dient an der Information und kritischen Debatten und richtet sich an interessierte Bürgerinnen und Bürger und steht unter dem Motto »Auf der Straße nach morgen – sozialökologische Transformation konkret«. An beiden Tagen gibt es neben verschiedenen Barcamps, auf die wir dann im Laufe der Sendung eingehen werden, noch spannende Referate und Beginn ist jeweils jeden Tag 19 Uhr. Wenn ihr euch anmelden wollt, noch Interesse habt dran, ich sage mal ganz kurz jetzt schon, aber am Ende der Sendung dann noch mal ein bisschen ausführlicher, unter Haus am Dom in einem Wort.de findet ihr Informationen dazu und da könnt ihr dann auch nachschauen, nachlesen, wie das geht mit der Anmeldung und was da alles so passiert. Veranstaltet wird die Konferenz von Lust auf besser Leben GmbH, das Netzwerk Nachhaltigkeit Lernen in Frankfurt und der Katholischen Akademie Rabanus Maurus. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, mein Lateinisch ausbaufähig, wie mein Hochdeutsch wahrscheinlich auch. In unserer Sendung heute liegt der Fokus auf den genannten Barcamps am Freitag, die unter den Titeln stehen, wie wollen wir leben, wie wollen wir lernen, wie wollen wir essen und wie wollen wir mobil sein? Und es ist ja jetzt, denke ich, schon leicht zu erkennen, dass es sich hier um eine Herkulesaufgabe handelt. Und ja, für die einer alleine nicht aufkommen kann oder das nicht alleine schaffen kann. Und deshalb freue ich mich, dass ich heute, jetzt weiß nicht genau, wie ich das formulieren soll, Athenen, das gibt es nicht als Mehrzahl, als Plural, sondern die Athene, es sind alle keine Athenerinnen, aber jede für sich eine Athene. Das ist einmal die Monika Grocke vom Umweltlernen e.V. Hallo Monika.
Hallo.
Dann habe ich die Bärbel Pretorius, sie ist von Slow Food hier in Frankfurt. Hallo Bärbel, schönen guten Tag.
Ja, ich sage auch hallo.
Und dann ist noch die Julia Schäfer da von Greenpeace und gleichzeitig auch Lehrerin. Das ist in dem Zusammenhang jetzt gerade ziemlich wichtig. Hallo Julia.
Hallo.
Jetzt wollen wir zuerst mal einsteigen, ein paar Begrifflichkeiten klären. Zunächst mal hätte ich eine Frage an die Monika. Was ist eigentlich, also wir haben von diesem Lust auf besser Leben jetzt leider niemand im Studio und auch von der akademischen, katholischen Akademie niemand. Aber die Monika wird uns mal kurz erklären, was es eigentlich ist, das Netzwerk Nachhaltigkeit Lernen in Frankfurt.
Ja, das Netzwerk Nachhaltigkeit Lernen in Frankfurt wurde vor 9 Jahren gegründet. Akteure der Zivilgesellschaft, von Firmen, von NGOs wie zum Beispiel Transition Town, der ADFC, Tropica Verde oder auch verschiedene Ämter, aber auch Firmen wie die FES und die Mainova, die GLS Bank oder die Verbraucherzentrale haben sich zur Aufgabe gemacht, das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung verstärkt in die Stadtgesellschaft zu bringen. Mit dem Hintergrund, dass uns allen klar ist, es muss was passieren in der Gesellschaft. Der Klimawandel schreitet stark voran. Also auf vielen, vielen Ebenen gibt es viel zu tun. Und nur zusammen kann man da was bewegen. Das ist so der Grund der Gründung gewesen des Netzwerkes. Und das Ganze fand im Rahmen der Auszeichnung, im Rahmen der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung statt. Denn da wurde 2008 die Stadt Frankfurt das erste Mal ausgezeichnet. Und so ist auch die Stadt im Hintergrund mit diversen Ämtern, ja, fleißig mit am Werk.
Wollte gerade fragen, ist es städtische Einrichtung, Institution, des Netzwerks?
Nee, das lebt ja von diesen unterschiedlichen Akteuren. Ah, okay. Aber die Stadt ist mit beteiligt und der Verein Umweltlernen hat von der Stadt den Auftrag bekommen, das Ganze zu koordinieren. Es braucht ja immer jemand, der so bei einem funktionierenden Netzwerk die Fäden in der Hand hält. Sonst Ja, und das Ganze auch moderiert, sonst verläuft es sehr schnell wieder.
Und welche Ziele strebt das Netzwerk an oder was sind eure Intentionen?
Ja, im Prinzip erstmal, also was heißt erstmal? Also auch eigentlich die Welt verändern, die Welt reparieren, also so wie unsere Tagung, große, hehre Ziele. Aber das versuchen wir natürlich ganz konkret an Beispielen, wie zum Beispiel Ernährung oder Mobilität, Aktionen zu machen, Wettbewerbe zu machen, wo sowohl die Schulen, Kindergärten, aber auch die Zivilgesellschaft sich daran beteiligen kann.
Jetzt wollte ich noch einen Begriff klären, bevor wir da einsteigen, und zwar ist es der Begriff Barcamp. Ich weiß nicht, ob das allen Leuten auch am Radio was sagt. Als ich es das erste Mal gehört habe, habe ich mir überlegt, ist das jetzt eine Bar, die in einem Camp stattfindet, oder ist es ein Camp, das um eine Bar herum sich gruppiert? Aber vielleicht gibt es ja noch eine dritte Definition. Wer möchte das von euch? Monika?
Ja, okay. Das mache ich, glaube ich, wieder. Viele kennen vielleicht den Begriff des Open Spaces. Ich denke, das ist nichts anderes. Also es geht darum, dass Menschen zusammenkommen und wer eine Idee hat, wer was diskutieren möchte, wer Mitstreiterinnen, Mitstreiter sucht, ruft ein Thema auf und das machen dann viele verschiedene. Da gibt es dann verschiedene Themen, die bearbeitet werden sollen und dann wird einfach geschaut in der großen Gruppe, wer will mit wem diskutieren und vielleicht ein kleines Projekt starten oder überhaupt erstmal ins Gespräch kommen.
Ja, dann kann man ja vielleicht auch mal ganz kurz den Ablauf in diesen, also es sind insgesamt, wie ich ja vorher in der Anmoderation schon sagte, vier verschiedene Workshops, beziehungsweise wir haben uns jetzt auf den Begriff Barcamp geeinigt. Die sind im Prinzip vom Ablauf her gleich angedacht ist vom selben Ablauf her, nur inhaltlich eben anders. Wie ist denn da der Ablauf jetzt? Wie ist das strukturiert? Was passiert in dem jeweiligen Barcamp?
Du, Monika? Genau, ich glaube.
Du bist ja die Oberorganisatorin.
Ich bin diejenige, die das federführend organisiert hat oder zumindest den Prozess moderiert hat, indem eine Gruppe aus circa 8 Leuten aus verschiedenen Institutionen das Ganze auf den Weg gebracht hat. Es ist eigentlich bei allen Gruppen so, dass wir, also wir haben ja es gibt offene Möglichkeiten, also ein Thema einzubringen und 4 Themen sind eben vorbereitet. Und die Idee in jeder Gruppe ist, kurzen Input zu geben zu dem Thema, ob es eben Mobilität ist oder Ernährung oder Bildung und dann zu schauen, so, wer ist denn jetzt hier im Raum versammelt, wer bringt welche Ideen mit, wer kommt aus welcher Institution und und ich glaube, dann kommen wir schon zusammen, kommen ins Diskutieren und...
Also da werden im großen Plenum die Barcamps vorgestellt und dann gibt's die 4 Gruppen, die sich treffen, wo Leute sich eben dann sagen, das Thema interessiert mich, da gehe ich jetzt hin und das werden die dann ausarbeiten, die Ideen, die Projekte oder was
genau,
auch immer.
Genau, wir haben dann eben ganz banal Workshop-Räume und dann im ersten Schritt geht es immer so ein bisschen darum, sich nochmal kennenzulernen und dann so die Ist-Situation und dann erstmal auch Visionen entwickeln. Also wie stellen wir uns denn in der Zukunft einen Stadtteil vor, wo Bildung an allen Ecken und Enden stattfindet, wo eine solidarische Ernährung stattfindet, wo die Mobilität auch anders läuft. Also erstmal gehen wir so ganz in die Vision rein und dann kommen wir natürlich wieder zurück auf die Realität hier in Frankfurt und schauen dann aber auch, was haben wir denn schon alles in den einzelnen Stadtteilen? Weil es gibt ja schon ganz viele kleine, wunderbare Initiativen, die teilweise niemand kennt, die sich teilweise untereinander nicht kennen. Und da geht's dann darum, sich zu vernetzen. Aber auch, wir haben auch Vertreterinnen und Vertreter von städtischen Ämtern, weil da gibt's ja oft auch Hilfe. Also wir haben eine Kollegin aus dem Grünflächenamt, die zum Beispiel beim Bereich Urban Gardening wunderbar Initiativen unterstützen kann.
Das Gardening da im Ostend zum Beispiel, das ist so ein Projekt. Bärbe, bist du da involviert irgendwie?
Ich bin da nicht involviert, ich wollte nur kurz noch eine Ergänzung machen und zwar, glaube ich, ist das ein bisschen untergegangen. Es wird nicht nur die 4 bereits vorbereiteten, vorgegebenen Gruppen geben, sondern es ist auch aufgefordert, dass Menschen, die eigene Ideen haben und denen bestimmte Themen unter den Finger brennen, dass die das auch aufrufen können und die Möglichkeit haben, auch für ihre Ideen dann Mitstreiter zu finden. Also das ist eine ziemlich offene Sache.
Also im Prinzip kann sich auch letztendlich ein 5. Barcamp unter Umständen ergeben, wenn das Interesse da ist bei den Leuten, die da teilnehmen.
Ja.
Jetzt nochmal an dich, Monika, die Frage, so als roter Faden durch diese ganze Geschichte zieht sich ja immer wieder diese Sache, die Fragestellung, wo steckt Bildung drin? Was ist denn damit gemeint?
Damit ist gemeint, dass also ohne Bildung passiert nichts, sage ich jetzt mal. Vielleicht ist es ein bisschen überspitzt, aber wir brauchen, also wir können noch so viele...
Wobei man ganz kurz von mir nochmal als Einschub, die Julia könnte da sicher auch viel drüber erzählen. Der Begriff Bildung bezieht sich ja jetzt nicht nur auf den schulischen Bereich, sondern ist auch drüber hinaus. Also wir können jetzt wahrscheinlich zwei Sendungen machen und den Begriff Bildung auseinandernehmen in einzelnen Buchstaben. Und Julia, wie ist das so die Intention bei der Sache, dass es eben nicht nur den schulischen, rein schulischen Bereich betrifft?
Ja, gerade auch den außerschulischen Bereich, weil da muss man sich auch weiterbilden, um irgendwas zu verändern. Ohne Bildung, da gehe ich mit der Monika, funktioniert es nicht.
Also das ist jetzt nicht nur, da gelten auch andere Initiativen oder überhaupt in NGOs meinetwegen, Gewerkschaften, was weiß ich, was es alles noch gibt, was da passiert, kann man unter dem Begriff Bildung zusammenfassen.
Ja genau, es gibt einfach ganz, ganz viele Organisationen und Initiativen. Und viele machen ja wirklich richtig gute Sachen, machen gute Aktionen, aber manchmal fehlt es daran auch, dass diese Prozesse oder die Dinge, die da geschehen, wirklich nochmal, also dass da draußen Bildungsprozess wird, also dass von mir aus auch Schulen oder andere Leute anders mitgenommen werden und es dann nochmal Hintergrundinformationen gibt, auch Diskussionen darüber gibt und es nicht im reinen Handeln zum Beispiel stecken bleibt.
Ja, dann wollen wir gleich mal in das erste Barcamp, ich hoffe, es hat jede verstanden, was damit gemeint ist, wollen wir da mal gleich einsteigen unter dem Titel, wie wollen wir lernen? Ja, du hast es ein Stück weit ja natürlich jetzt schon erklärt, ein bisschen, welche Idee steckt hinter diesem Barcamp, was soll da passieren?
In dem Barcamp wollen wir uns vor allem, da gehen wir jetzt aber von Schule aus, also da gucken wir uns den Stadtteil an, plus den Schulen, die da sind, aber auch den vielen anderen Institutionen und Initiativen, die es im Stadtteil gibt. Und in der Regel, das kennen wir ja alle, ist um eine Schule eine Mauer drum oder ein Zaun drum und es gibt eigentlich keine Verbindung zum Stadtteil. Es ist eher zufällig, dass diese Schulen in diesen Stadtteilen sind. Und wie können wir diese Mauern öffnen? Was brauchen Initiativen, um mit Schule zusammenzuarbeiten? Was braucht aber auch Schule, um nach draußen gehen zu können? Also da wollen wir wirklich so den Stadtteil aufmachen und dieses viele Gute, was auch in der Schule passiert, auch mehr in den Stadtteil tragen. Aber auch ein Altenheim, dann gibt's sowieso den Ortsbeirat in der Stadt, also so ganz verschiedene, aber vielleicht auch den eine Weltladen. Also wie können da ganz andere Kooperationen plötzlich entstehen, damit auch Schule und Bildung jetzt gerade für die Kinder und Jugendlichen so ein bisschen lebensweltlicher wird?
Ja, es ist dann auch, also jetzt meine nächste Frage war eben, wie kommen die Ideen, Angebote aus dem Stadtteil in die Schule? Sprich, sollten da Initiativen dann an die Schulen gehen und es den jugendlichen Kindern vorstellen, anregend eine Kooperation zu machen oder was auch immer? Wir werden das sicher nachher bei den einzelnen Themen, wird es vielleicht ein bisschen deutlicher, worum es geht, wenn wir über wie wollen wir leben, essen, mobil sein reden.
Genau darum geht es ja dann in diesem Workshop, nämlich rauszukriegen, was braucht Schule, damit sie nach draußen gehen kann, aber was braucht auch eine Initiative, damit sie überhaupt zur Schule kommen kann. Weil auch viele Initiativen scheitern ja schon am Sekretariat der Schule. Die haben also gar keine Idee, wie komme ich denn überhaupt mit meiner tollen Idee in die Schule rein oder wie muss eine Idee auch sein, damit sie für Schule wieder passend sein ist. Genau, uns geht es in diesem Workshop darum, genau diese Hürde aufzubrechen.
Also der Umweltlernen e.V. steht in unmittelbarem Kontakt immer zu den jeweiligen Schulen hier in Frankfurt oder was ist so die Aufgabe, die Idee von dem Verein?
Genau.
Ist ein eingetragener Verein.
Genau, Umweltlernen ist ein eingetragener Verein und unser Vereinsziel ist es, für Schulen, also außerschulische Bildungsarbeit im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung zu machen. Und da machen wir sowohl Projekte an den Schulen, wie aber auch Fortbildung. Wir beraten Schulen und das so zu ganz unterschiedlichen Themen. Das geht vom Schulgarten bis zum Fahrradprojekt, von Strom und Energie bis hin zu Abfall und Recycling, vom fairen Frühstück bis hin zur Grünsoße. Und alles unter dem Blick der Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Welche Bedingungen müssen denn erfüllt sein, dass ihr da von einer gelungenen Kooperation sprechen würdet?
Ich glaube, uns gibt es jetzt ja schon seit fast 25 Jahren. Und,
Umweltlernen?
Ja, genau.
Okay, ich kenne es ja
schon.
Ich dachte, das ist ja was ganz Neues.
Es gibt es also schon sehr lang. Von daher haben wir so viele gute Kontakte zu den Schulen, dass natürlich auch viele Sachen einfach zum Selbstläufer geworden sind. und wir auch keine große Werbung mehr machen müssen, sondern die Schulen, die Lehrerinnen und Lehrer ja auf uns zukommen, weil sie wissen, wir stehen für diese Themen und wir unterstützen Schulen in den Projekten.
Ja gut, ich glaube, da können wir mal so ganz grob von dem, wir wollen euch ja nicht alles erzählen, was da an dem Freitag geplant ist. Ihr sollt ja Interesse, es soll Interesse geweckt werden und ihr sollt in Massen ankommen. Die Monika hat ja seit Wochen reden wir mit Engelszungen auf sie ein, sie soll beruhigt sein, es kommen genügend Leute. Ja, also wirklich nochmal, wenn ihr Interesse habt, am Schluss die Modalitäten, wie ihr euch anmelden könnt. Jetzt wollte ich mal die Julia Schäfer mit ins Boot nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Titel: Wie wollen wir mobil sein? Ökologisch und sozial gerecht geht. Das bisherige Barcamp mit dem Wie wollen wir lernen ist Theorie, in Anführungszeichen, das, was die Bärbel uns nachher erzählen wird zum Essen auch. Die Julia ist jetzt die Praxis, die Praktikerin. Sie ist nämlich an der Schule in Bräuengesheim, Grundschule. Wie heißt die Schule noch?
Liesel Österreicher Schule.
Okay. Und ihre Schule macht schon seit mehreren Jahren an einer Aktion vom VCD mit, die heißt Zu Fuß zur Schule. Da gibt es dann noch den Zusatz und zum Kindergarten, aber das lassen wir jetzt mal heute weg. Und wie gesagt, es wird vom Verkehrsclub Deutschland, VCD, jedes Jahr veranstaltet und die Schule in Bräuengesheim hat da teilgenommen. Worum geht es bei der Aktion, Julia?
Ich mag ganz kurz ergänzen, dass das auch vom Deutschen Kinderhilfswerk noch ist. Also das ist eine Kooperation dieser beiden Vereine.
Worum geht es bei der Aktion?
Bei der Aktion geht es darum, dass es gibt eine Projektwoche, die ist dann quasi für alle Schulen die gleiche Woche. Und in dieser Zeit sollen die Kinder möglichst mit zu Fuß oder mit dem Roller oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen und auf das Auto verzichten. Und es geht im Endeffekt darum, dass die Kinder und auch die Eltern dann sensibilisiert werden für das Thema und den Vorteil an der Bewegung und an dem Verzicht des Autos sehen.
Richtet sich das an eine bestimmte Altersgruppe oder macht da die ganze Schule mit? Also ich bin jetzt schon zu lange aus der Schule raus, um sagen zu können, von dem Alter bis jenem Alter ist man in der Grundschule. Helf mir doch mal auf die Sprünge.
Ja, also erste bis vierte Klasse, erste da wird vierte, man eingeschult mit sieben und mit zehn oder elf verlässt man die Grundschule. Genau, und das ist, also ich kann natürlich nur für unsere Schule sprechen, das macht bei uns die ganze Schule. Also jede Klasse macht da was zu dem Thema.
Der VCD hat auch eine Fahrrad-Jugendkampagne. War das in eurer Aktion mit drin oder ist das jetzt schon wieder eine Altersgruppe, die über, aber in dem, Alter fahren manche doch schon auch mit dem Rad zur Schule,
ja,
oder?
Okay. Klar, und in der vierten Klasse ist Fahrrad auch ein großes Thema.
Okay. Wurden da irgendwelche konkreten Projekte dann realisiert?
Also wir haben damit angefangen, dass wir eine Schulleine zusammengestellt haben, also mit alten Kinderschuhen und die hing dann quasi eine Schuhleine.
Okay.
Ja, viele alte Schuhleine,
wäre verständlich.
Viele ältere Schuhmodelle hingen an der Leine und auch noch die Letter zu Fuß zur Schule, um einfach in dieser Woche auf das Thema aufmerksam zu machen. Und dann ist es auch so, dass jede Klasse so einen Schuh gestaltet im Kunstunterricht und der hängt dann am Ranzen. Also so ein Zeichen dafür, wir sind dabei, wir machen mit, wir kommen zu Fuß zur Schule.
Ah, okay. Gab es denn drüber hinaus was? Ich habe da jetzt, als ich das zum VCD, diese Kampagne oder Aktion oder wie man es jetzt bezeichnen mag, gelesen, es gibt da so einen genannten Laufbus. Habt ihr sowas auch
gemacht? Nee, sowas haben wir nicht. Aber,
du weißt, worum es da geht?
Das ist wie so eine Bushaltestelle, nur für die zur Schule laufenden Kinder. Bei uns heißt es dann Laufgruppe. Also das ist halt, dass die Kinder, die nah beieinander wohnen, sich da zusammentun und ab der ersten Klasse, wenn es geht, zusammen in die Schule laufen.
Also die Idee bei dem Laufbus ist wohl in die Richtung, dass es da eben so Haltestellen gibt. Vielleicht sollten wir eher sagen Treffpunkte, wo die Schüler, die Schülerinnen, die mitlaufen wollen, sich treffen, abgeholt werden oder aufgegabelt werden und dann, und so ähnlich ist das bei dem, was ihr da machtet auch, oder?
Nein, wir organisieren das ja nicht wirklich, also wir halten nur die Eltern dazu an, dass ihr Kind nicht alleine läuft und dass nicht immer die Eltern es begleiten müssen, dass sich halt so Laufgruppen in der Nachbarschaft zusammentun.
Gab es denn da noch mehrere andere Projekte, außer das mit dem, was du jetzt gerade mit der Schuhleine?
Und halt dieser Schuh, der am Ranzen hängt. Und dann ist es recht individuell, wie die Lehrer da drauf eingehen, je nach Altersklasse auch. Was eine vierte Klasse machen kann, das kann eine erste nicht unbedingt. Mhm. Und das ist dann immer dem Lehrer überlassen, wie tief er auch einsteigt in das Thema.
Waren die Eltern mit eingebunden im Vorfeld oder war das jetzt nur eine Sache, die habt ihr Lehrer, Lehrerinnen die Idee entwickelt oder kam das aus von den Kindern oder von den Eltern oder wie ist das abgelaufen?
Dass wir bei dem Projekt mitmachen?
Diese Idee jetzt zum Beispiel, ich klammer mir jetzt an dem Fest an der Schule
ein. Ach so, nee, das kam aus dem Kollegium. Also das haben die Sportlehrer, die Sportfachschaft, die kümmert sich auch immer um die Anmeldung bei dem Projekt zu Fuß zur Schule. Und daraus kam auch die Idee, da man könnte ja da mal so eine Schuhleine hinhängen. Okay.
Nochmal die Frage, waren auch die Eltern im Vorfeld, kamen denn aus diesem Kreis Eltern oder Schülerinnen, Schüler, kamen da Ideen? Oder ich meine, das, was du jetzt sagst, hat ja dann schon wieder etwas mehr nach dem Motto konsumieren, in Anführungszeichen. Man lässt sich was vorsetzen und macht dann mit oder nicht. Oder kamen da selber auch Ideen von?
Nee, also wir haben die Eltern informiert darüber, dass wir das Projekt machen, weil das halt einfach ein gängiges Projekt bei uns an der Schule ist. Da haben wir auch nicht die Wahl. Da wollen wir einfach mitmachen und genau, wurden informiert, dass es halt in dieser Woche so ist, aber sonst ist ja eine Idee für irgendwann mal, wenn da Ideen kämen.
Sagt ihr den Eltern, das sind so Elternabenden? Oder
genau,
wie?
Genau.
Und wie ist da die Resonanz der Eltern? Also finden die das gut oder gibt es da auch Aufreger?
Es gibt, die meisten finden es gut. Es gibt auch Eltern, die sich nicht unbedingt darüber aufregen, dass sie nicht im Auto kommen sollen, sondern eher, dass man auch dieses Konsumieren, ne? Man kriegt es vorgesetzt, dass das jetzt so ist und man kriegt vorgesetzt, man soll jetzt bitte zu Fuß oder mit dem Roller zur Schule kommen. Und darüber gibt es dann schon Menschen, die sich auch aufregen, sag ich mal. Die das nicht unbedingt nicht befürworten, dass man nicht das Auto nimmt, aber sich nichts vorschreiben lassen wollen. So.
Und ist es dann an dem kommenden Montag wieder alles normal? Alle werden wieder mit dem Auto zur Schule gebracht? Also ist das dann wirklich so, ist diese Woche diese Ausnahmewoche und davor und danach interessiert es keinen?
Nee, also ist es so, dass generell nicht so viele Kinder bei uns mit dem Auto kommen. Also gerade in Grundschulen hat man ja ein Einzugsgebiet und das ist ja relativ nah. Also es gibt kein Kind, was so weit weg wohnt, dass es wirklich im Auto gebracht werden muss. Und daher laufen viele Kinder oder kommen im Roller. Auch in der Woche kommen welche im Auto. Also ich meine, man sensibilisiert, aber man hebt nicht den Zeigefinger und sagt, aber das Auto bleibt heute stehen oder sowas. Man geht einfach, also das habe ich jetzt zum Beispiel so gemacht, wir sind einfach jeden Morgen ins Gespräch gegangen, wer ist denn jetzt gelaufen und wie seid ihr denn hergekommen und so. Und das auch darüber hinaus. Also das Projekt war vom 18. bis zum 29. September und meine Kinder fragen heute noch jeden Morgen im Morgenkreis, wer denn heute jetzt zu Fuß zur Schule gekommen ist.
Ja, das wollte ich gerade nur fragen mit dem Zeitraum. Das war, also es wird ja empfohlen vom VCD, dass man das möglichst nach den Herbstferien oder zu Beginn des neuen Schuljahres macht. Wie waren die Reaktionen von den Kindern? Waren die jetzt, dass sie sagen, ich will endlich, du hast mir dieser Tage mal erzählt, es gäbe einen Film, wo Kinder mit dem Helikopter zur Schule gebracht werden, der bei euch an der Schule gedreht wurde. Es gibt ja diesen Begriff der Helikoptereltern, glaube ich.
Ja,
gell?
Genau.
Wie haben denn die Kinder darauf reagiert? Haben die gesagt, ich will doch da nicht laufen? Oder waren die jetzt begeistert im Vorfeld? Und wie war die Reaktion hinterher nach dieser Woche?
Also da viele aus meiner Klasse sowieso mit dem Fahrrad oder mit dem Roller oder zu Fuß zur Schule kommen, hat es nicht richtig Begeisterung ausgelöst. Das war jetzt nicht so, wow, voll was Neues für uns. Aber es war auch nicht, dass sie das blöd fanden. Also die sind einfach da ganz gut ins Gespräch gegangen. Dann, auch wenn mal einer im Auto kam, das war auch der Fall in dieser Woche, dann wurde halt gefragt, warum? Was gab es denn für einen Grund, dass du mit dem Auto gefahren bist oder gefahren wurdest? Und ein Kind sagte, ja, ich bin gestern umgeknickt, ich kann halt nicht so gut laufen. Und dann war das für die Kinder auch vollkommen in Ordnung. Das war dann logisch, man muss dann mit dem Auto kommen, wenn man sich den Fuß verknackt hat. Aber auch bei anderen, die sagten ja einfach nur so, oder meine Mama hat mich halt hergefahren, weil sie auf dem Weg zur Arbeit war oder so. Dann war das auch okay. Aber es wurde schon auch kritisch hinterfragt, sag ich mal.
Also so wie sich das jetzt anhört, was du sagst, kann man davon ausgehen, dass das ganz gut ankam bei den Kindern.
Ja, doch. Also das macht denen Spaß. Und auch die, wir hatten eigentlich geplant, diese Schuhe, die wir gebastelt hatten, am Ende an eine Leine zu hängen wieder und im Schulhaus irgendwo anzubringen. Aber die Kinder wollten diese Schuhe nicht von ihrem Ranzen losmachen. Deswegen hängen die heute noch am Ranzen.
Ja, ihr seid immer noch Radio X, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Wie wir die Welt reparieren? Nein, die Welt ist zu reparieren. Oder man kann es auch anders formulieren, vom Kopf auf die Füße, auf die Beine zu stellen. Wir haben jetzt, es geht immer noch um die Konferenz, die am 1. und 2. Dezember im Haus am Dom stattfindet und im Titel die Welt reparieren. Ich muss jetzt nochmal berichtigen, meine lieben Mitstreiterinnen hier haben mich darauf hingewiesen, dass ich vorher eine falsche Uhrzeit gesagt habe. Also Beginn ist nicht 19 Uhr, das würde dann wahrscheinlich eine Mitternachtssession werden, sondern Beginn ist 9 Uhr jeweils jeden Morgen, Freitag und Samstag. Aber wie gesagt, am Schluss nochmal für ein paar Sätze mehr dazu. Wir haben jetzt bisher darüber geredet, wie wollen wir lernen, wie wollen wir mobil sein, und jetzt kommen wir dazu, zu etwas, was ja eigentlich die Grundlage allen dessen ist, wie wollen wir uns ernähren. Da ist die Bärbel Pretorius hier von Slow Food Frankfurt. Bärbel, zunächst mal ganz kurz, was ist Slow Food oder wer ist Slow Food? Was Slow Food ist, wissen wir vielleicht.
Ja, also Slow Food, wenn wir von Slow Food sprechen, ist das eine Nichtregierungsorganisation, die weltweit in 145 Ländern beheimatet ist, ist 1986 in Italien gegründet worden, als der erste McDonald's in Rom an der spanischen Treppe eröffnete.
Das war ja wirklich ein Anlass.
Großer Aufschrei, jetzt geht's los, jetzt geht's an unsere italienische Esskultur. Da wurde also im Gegensatz zu Fast Food dann logischerweise Slow Food gegründet. 6 Jahre später kam es nach Deutschland. Mittlerweile haben wir hier in Deutschland 12.000 Mitglieder und Ortsvereine, die sich Convivien nennen. Jedes Convivium macht das, was es durch seine Mitglieder leisten kann.
Ja, über den Begriff bin ich gestolpert. Was ist ein Convivium?
Ja, das ist wieder was Lateinisches, heißt zusammengehen, zusammenleben, zusammensitzen, also zusammenleben eigentlich und zusammenkommen.
Genau. Ja, okay. Ich bin ja jetzt nicht so der Lateiner.
Aber genau, also okay. Deutsch wäre es einfach schlicht der Ortsverein.
Ah, okay. Okay.
Und der Slogan von Slow Food ist Genuss mit Verantwortung. Es gibt also viele Menschen, die schon von Slow Food gehört haben und die sagen, oh, das ist so ein elitärer Genussverein. Ja, in Teilen ist der Genussschwerpunkt, aber der Genuss mit Verantwortung bedeutet dann schon wieder auf die Füße gestellt, wie du vorhin auch gesagt hast, dass man sich, also dass Slow Food sich dafür einsetzt, dass sich die Menschen mehr und mehr der Verantwortung bewusst werden, die sie tragen mit ihrer Ernährungsentscheidung. Was esse ich, wie beziehe ich mein Essen und die Informationen entsprechend, die Hintergrundinformationen entsprechend liefern will. Und da geht's dann so peu à peu ins Politische, und Slow Food ist quasi die Lobby gegen die industrielle Ernährungsweise.
Ja, also das Barcamp steht ja unter dem Motto, wie wollen wir essen? Welche Idee steckt hinter diesem Barcamp oder welches Ziel verfolgt ihr damit? Was wollt ihr da erreichen?
Ja, es geht natürlich wie im Ganzen bei der ganzen Veranstaltung einmal um die Welt zu reparieren. Da ist im Bereich Ernährung ja sehr viel zu reparieren. Und natürlich um Bildung. Über kurz oder lang kommt man immer auf das Thema Bildung. Und wir wollen, wie es bereits schon gesagt wurde, auch versuchen und auffordern, zu vernetzen, Bildungseinrichtungen im Stadtteil mit Initiativen oder vielleicht auch mit neuen Ideen im Bereich Ernährung. Wir haben ja schon einiges, also ich kann zum Beispiel von Slow Food berichten. Wir haben hier in Frankfurt ein sogenanntes Slow Mobil. Das ist ein Bauwagen, in dem eine Küche eingerichtet ist. Und dieser Bauwagen wird vor Grundschulen oder Kitas gestellt, bleibt da bis zu 8 Wochen stehen. Und jeden Morgen, jeden Vormittag wird mit einer Gruppe Kinder gekocht. Das ist also praktische Bildung, praktische Ernährungsbildung. Die Kinder haben großen Spaß. Julia von der Diesel Österreicher Schule hat das Slow Mobil auch schon in ihrer Schule gehabt. Und das ist also eine außerschulische Initiative, die direkt in die Schule reingeht und sehr gut auch angenommen wird. Und das ist im Bereich Ernährung. Ansonsten gibt es generationenübergreifende Ideen, dass, ich weiß jetzt nicht, wie die Schule, das ist eine Gesamtschule da oben bei euch um die Ecke.
Die Karl-Umierendorf-Schule meinst du?
Genau, die Karl-Umierendorf-Schule. Die haben ja auch einen Schulgarten, wiederum unterstützt durch Umweltlernen, und haben da Kooperationen mit dem nahegelegenen Seniorenheim aufgenommen. Also Bildung für beide Seiten, für die Senioren und die Schüler. Also da ist sehr viel denkbar und schon sehr viel unterwegs auch. Und wir wollen halt rauskitzeln, was gibt's denn noch an Ideen oder auch zeigen, das ist alles schon am Laufen oder da bräuchten wir noch Unterstützung.
Kommt das Slowmobil auf Anforderung oder geht ihr ja auf Eigeninitiative hin und sagt, wir stellen uns jetzt einfach mal vor die Schule, vor den Kindergarten, mal gucken, was passiert?
Nein, also das ist schon sehr straff durchorganisiert. Das, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, ist das Slowmobil schon bis in 2019 rein gebucht. Okay. Es wird also, hört auf an dem einen Standort auf und fängt, also in der Regel am Freitag und am kommenden Montag drauf steht es dann schon am nächsten Standort und das geht von April bis Ende Oktober nahtlos ineinander über. In den Ferien werden dann in der Regel Horte bespielt und oder Kitas.
Ja, ich bin irgendwie jetzt ziemlich fasziniert schon wieder, stelle wieder fest, ich bilde mir ja immer ein, ich würde schon wissen, was passiert in der Welt und in der Stadt, aber es ist immer wieder faszinierend zu hören, was es so alles gibt, wo man einfach, wo ich jetzt nicht kenne, ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, aber finde ich schon ziemlich, ja, erstaunlich. Es gibt ja aber neben dieser, ja, wie soll ich sagen, Kochmentalität, selber kochen etc., auch noch andere Orte, die für Ernährung in einer Stadt oder in einem Quartier, im Stadtteil, wichtig sind. Welche sind denn das und habt ihr da Zugang dazu? Ich weiß nicht, den gibt es vielleicht an den Supermarkt oder an einen Hof, also einen Bioladen oder keine Ahnung, was es da so alles gibt.
Nun ja, da könnte ich jetzt die Initiative Shoutout Lauten nennen, die Lebensmittelretter sind. Die gehen direkt in Supermärkte, haben Kontakte mit Supermärkten aufgenommen, um dort die Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden dürfen, zu retten und damit auch wiederum Bildungsprojekte zu machen. Aber kochen natürlich. Aber im Rahmen, im gemeinsamen Kochen auch mit häufig mit Migranten,
ja, da
ist dann dran, ja. Möglichkeit des Sprachenlernens, Möglichkeit des Austausches, eure Kultur, unsere Kultur. Ja, also über Ernährung läuft sehr viel außerschulische Bildung.
Ja, jetzt weiß nicht, ob der Begriff Zusammenarbeit richtig ist, aber arbeitet ihr, das war jetzt gerade so ein Gedanke, der mir kam, dass es diese Flüchtlingsgruppen gibt, die da gemeinsam kochen. Arbeitet ihr mit denen auch zusammen oder beobachtet ihr das aus der Ferne?
Du meinst jetzt Slow Food?
Ja.
Wir beteiligen uns bei Shoutout Laut, aber wir haben da jetzt keine extra Initiative. Also Slow Food kann ich ja nochmal ausführen. Slow Food Deutschland hat selbst verschiedene Bildungsprogramme aufgestellt. Und zwar angefangen mit einem Sinnesparcours, der allen zur Verfügung steht. Den kann man einfach von der Homepage runterladen, ist gedacht für Grundschulen, Kinder bis 11, 12 Jahre so. Dann gibt es ein Schulprojekt zum Thema Boden, das ist relativ neu. Dann für die älteren Schüler bis 17 Jahre so. Das heißt, komme ich jetzt gerade nicht drauf, aber da geht es darum, die Zusammenhänge hinter der Lebensmittelproduktion darzustellen. Also wo kommen die Lebensmittel her, wie werden sie produziert, welche Wege gehen die Lebensmittel. Das sind Schulprojekte, die von Slow Food Deutschland erarbeitet wurden und die den Schulen zur Verfügung gestellt werden, wenn auf Nachfrage.
Also was ich weiß, es gibt ja auch über die Stadt verteilt so einzelne kleine Gärtchen von Kindergärten, also von Kitas oder von Schulen. Ja, ich habe dann immer so im Hinterkopf, schön und nett, aber wir haben ja wohl kaum die Möglichkeit, uns in der Stadt autark zu ernähren. Ist das das Ziel der Sache oder ist es eher jetzt so die Idee, den Leuten oder den Kindern aufzuzeigen, wie Ernährung, Lebensmittelproduktion etc. funktioniert?
Das Ziel ist, die Kinder zu einer Wertschätzung der Lebensmittel zu kommen, was ja mittlerweile leider verloren gegangen ist. Und das nicht über Vorträge, weil wenn du die Kinder fragst, können sie wunderbar runterbeten, was alles gesund ist und was sinnvoll ist und wie es sein soll. Aber ob sie es dann wirklich auch tun, ist natürlich wie bei den Erwachsenen dahingestellt. Über das Anbauen, selbst anbauen und beobachten, wie es wächst und was daraus wird und das dann anschließende Kochen wird einfach die Bildung verstetigt. Also die Kinder wissen, eine Erdbeere, die wächst tatsächlich nur zu einer bestimmten Zeit. Im Herbst gibt es keine Erdbeeren. Sie bekommen Kochkompetenzen, was ja mittlerweile auch verloren gegangen ist. Die Kinder werden gestärkt in ihrer Persönlichkeit dadurch und gerade die kleinen Kinder transportieren das sehr stark in die Familien rein. Und damit ist dann auch die Bildung der Erwachsenen im Fokus. Es sind sehr viele Initiativen in der Stadt unterwegs, sehr viele Kochkurse für Kinder und auch sehr viele Garteninitiativen. Du hast vorhin schon mal so angesprochen, den Frankfurter Garten, Bezirksgärten, so Stadtteilgärten oder solche Sachen. Diese vielen kleinen Teile, die in der Stadt rumschweben und schwirren, die wollen wir mit einem Ernährungsrat zusammenfassen und verstärken. Das
ja,
haben
jetzt
wir, das ist was ganz
sich
Neues.
Gegründet hat, gell? Ja.
Genau, genau. Der Ernährungsrat ist also dann der Kern, der alles anzieht und miteinander vernetzt und verstärkt. Und das große Thema Ernährungsbildung zur Ernährungswende, Verständnis für unsere Ernährung, Wertschätzung unserer Ernährung wird dann mit dem Ernährungsrat bearbeitet.
Kurz, Julia, an dich die Frage, wie nimmst du denn das wahr bei euch an der Schule? Wie, außer Chips und ich mache jetzt keine Werbung für irgendwelche Fruchtdrops und was weiß ich. Wie sieht es bei euch an der Schule aus?
Also bei uns in der Schule gibt es den zuckerfreien Vormittag. Das heißt, wir klären die Kinder recht früh auf, was für sie ein gutes Frühstück ist. Auch die Eltern kriegen das, kriegen eine Empfehlung, sage ich mal, von uns. Also wir sind da auch nicht hinterher und sagen, nee, das darfst du jetzt nicht essen oder sowas, ja. Aber gerade mit dem Zucker, das habe ich ganz gut im Griff in meiner Klasse. Und da sind die Kinder selbst auch total sensibilisiert schon für und unterstützen sich auch gegenseitig dabei, daran zu denken, dass der Vormittag zuckerfrei ist. Also
welche Klasse hast du erst?
Eine zweite.
Zweite,
jetzt, ja.
Okay.
Genau.
Okay. Bärbel, jetzt nochmal an dich die Frage, zielt das auch über die Schule hinaus? Ich meine, ich habe jetzt erst heute Morgen witzigerweise, Fragezeichen, einen Artikel gelesen, das dieser Tage auch im Radio, im Deutschlandfunk gehört einen Bericht darüber, mit der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, dass eben zum Beispiel Gemüse, Obst keine Mehrwertsteuer und zuckerhaltige, salzhaltige, fetthaltige eben den vollen Mehrwertsteuersatz oder noch und so weiter. Ich meine, das ist ja auch ein Thema oder auch nicht nur ein Thema für Schüler und Schülerinnen an Schulen, sondern auch für Erwachsene. Macht ja auch auf diese Zielgruppe was?
Du meinst jetzt die Preisregulierung?
Also nee, ich meine jetzt generell so zur Ernährung, zu Lebensmittel, zum Wert von Lebensmitteln, zur Bedeutung von Lebensmitteln. Ich meine, der Begriff sagt ja schon einiges, Mittel zum Leben.
Genau.
Und ich habe ja manchmal den Eindruck, das ist in weiten Teilen der Bevölkerung, aber bei Erwachsenen nicht so gegenwärtig, worum es eigentlich geht. Habt ihr auch die Zielgruppen?
Ja, also das, wie ich schon gesagt habe, also über die Kinder kriegen wir auch die Erwachsenen. Es ist sicher ein sehr langwieriger Prozess. In dem Moment, wo ein Lebensmittelskandal ist, schreien alle auf. Wir wissen das und nach innerhalb von nicht allzu langer Zeit sind sie wieder im alten Trott. Also wie Slow Food, wie gesagt, setzt sich dafür ein, die Verantwortung hinter der eigenen Ernährungsweise zu erkennen, das transparent zu machen. Und genau, das passiert auch mit Lobbyarbeit. Und unser Punkt ist auch immer, das zu vermitteln, was eigentlich der Preis der Dinge sein müsste. Und zu erklären, warum ist jetzt diese Bio-Kartoffel teurer als die herkömmliche Kartoffel. Da gibt es viele Wege hin und ja, wie gesagt, wir haben diese verschiedenen Schulprojekte, wir haben Koch-Events. Ich habe jetzt zum Beispiel geplant für nächstes Jahr eine gläserne Speisekarte, wo die Produzenten der einzelnen Bestandteile eingeladen werden, das heißt einzelne Produzenten nur, aber die kann man dann befragen, ja, wie kommt denn euer Preis zustande, warum kostet denn euer Produkt dies und das? Und dann können die auch sagen, ja, unser Produkt kostet aus dem Grund so viel, weil wir achten hierauf, wir belassen den Boden nicht zusätzlich, Wir brauchen viel Personal, weil wir nicht mit Pestiziden, also nicht mit Chemie arbeiten. Und die anderen, die arbeiten halt mit Belastungen, die auf Dauer im Boden bleiben und die die nachkommende Generation dann auszubaden hat. Also das ist unsere Zielrichtung. Es ist nicht einfach. Uns würde unterstützen, wenn tatsächlich die Dinge ihren Preis, ihren wahren Preis hätten. Das wird ja auch immer wieder gefordert. Aber
ja, das gilt ja für andere
dazu
Bereiche
gehört Aufklärung genauso, ja. Für die Akzeptanz. Genauso ist es mit dem Schulessen. Also da ist ja auch die Problematik, dass hier gerade die Stadt Frankfurt für das Schulessen eigentlich sehr gute Parameter aufgerufen hat. Es soll so und so viel Anteil Bio sein, es soll ganz wenig convenient sein und es soll vielfältig sein, es soll ansprechend sein. Es soll nicht so viel Fleisch sein, wenn die Kinder das Essen vorgesetzt bekommen und aber anders sozialisiert sind, dann akzeptieren die Kinder das nicht, wenn in der Schulgemeinde das nicht thematisiert wurde oder genau und auch zu Hause. Also da ist viel, viel Arbeit noch zu leisten, um die Wertschätzung der Lebensmittel zu erreichen.
Also ihr bietet ja, wie du hast ja gesagt, einiges an Seminaren und oder Informationen. Sag schon mal kurz die Internetseite, wo die Leute dann mal nachgucken können, wenn sie Interesse haben, zum Schluss von diesem Barcamp. Eure Internetseite.
Die Internetseite von Slow Food.
Ja.
Also die Internetseite von Slow Food Deutschland ist ganz einfach, www.slowfood.de.
Okay, gut, jetzt schwenken wir nochmal weiter zum anderen Thema. Jetzt kommt die Monika nochmal ins Spiel, ans Mikrofon. Es hat ja auch mit dem Essen zu tun. Wie wollen wir leben? Wie wollen wir denn leben, Monika?
Bunter, vielfältiger, gerechter und sozialer.
Okay. So, dann haben wir den Punkt schon abgehakt.
Genau. Ja, ich glaube, der Workshop, wie wollen wir leben, der kann so ein Überbegriff zu allen sein. Bei dem Workshop oder bei dem Thema, bei dem Barcamp, möchten wir wirklich uns den Stadtteil angucken. Wen gibt's denn jetzt alles im Stadtteil? Und das ist jetzt völlig egal, ob sich da jemand mit Ernährung, Mobilität oder mit irgendwas beschäftigt oder mit Integration. Also den Stadtteil zu nehmen und wie kann so ein lebendiger Stadtteil funktionieren. Und da haben wir so ein paar Beispiele oder vor allem ein Beispiel, nämlich das Gallus. Da kommt eine Vertreterin vom Mehrgenerationenhaus, die haben gestern ihr 10-Jähriges gefeiert und berichtet auch einfach, wie ist das so gelaufen im Gallus und wie hat diese Vernetzung in den letzten Jahren stattgefunden und welche wirklich wunderbaren Früchte und Blüten trägt dieses Haus mittlerweile. Und am Beispiel Gallus das so aufzuzeigen und dann natürlich schauen, wer ist jetzt auch wieder in der Gruppe, wer bringt aus anderen Stadtteilen was mit. Es gibt eine prima Idee von der Berger Straße auch, wo das Thema plastikfrei angegangen wird. Oder in Hetternheim gibt es eine neue Initiative mit Repair-Cafés. Es gibt sowieso ganz viele Repair-Cafés in Frankfurt. Also zu schauen, wie kriege ich so einen Stadtteil lebendiger, gerechter, sozialer?
Also läuft das auch unter dem Oberbegriff soziale Stadt? Ich meine, da hat ja zumindest die offizielle Politik, sprich die Stadtpolitik, einiges getan in den letzten Jahren. Aber das hat damit jetzt nicht so direkt...
Doch, im Gallus natürlich schon. Also ja, okay. Wir werden auch eine Vertreterin haben, die vom Stadtplanungsamt, die auch ein bisschen was berichtet, wie das gelaufen ist im Gallus und auch welche Unterstützung die Stadt ja bei solchen Projekten wie die Stadt bei solchen Projekten unterstützt, sowohl vom Stadtplanungsamt über solche Programme wie Soziale Stadt oder aber auch das Grünflächenamt, wenn es um eine Grünfläche geht, auf der man irgendwas machen kann. Dann kommt man ja um die Stadt immer nicht drum rum. Also ich habe eine super Idee, aber die Fläche gehört der Stadt, dann muss ich natürlich erst mal fragen. Kann ich da jetzt so ein Urban Gardening-Projekt drauf machen oder eine Blumenwiese? So einfach geht das ja immer nicht.
Also meine nächste Frage haben wir ja vorher eigentlich bei dem Begriff, bei der Sache, wie wollen wir lernen, ausführlich besprochen. Wo steckt da Bildung dahinter? Ich meine, im Prinzip hast du das ja vorher schon erklärt oder jetzt auch. Was können Schulen da machen?
Was können Schulen machen oder jetzt im Mehrgenerationenhaus? Die bieten ja auch ganz viele unterschiedliche Kurse an. Die bieten Kochkurse an oder auch viel für Migrantinnen. Die haben jetzt aber auch einen eigenen Garten im Stadtteil, wo die Bewohnerinnen und Bewohner rund um den Garten da mitwerkeln. Oder auch ein Kindergarten kommt regelmäßig und eine Behinderteneinrichtung kommt regelmäßig. Also und da, sobald ich solche Orte habe, wo Menschen zusammenkommen, wo auch jemand dabei ist, der oder die das ein Stück weit anleitet und so einen pädagogischen Prozess anschiebt, dann spreche ich von Bildung.
Jetzt mache ich einen Rundumschlag. Jede von euch muss mir jetzt eine Frage beantworten. Julia, wann wäre die Konferenz in deinen Augen Erfolg? Ich meine, im Prinzip das, was wir machen werden, die Barcamps oder so, das ist schon eigentlich nur der Freitag, nur in Anführungszeichen der Freitag. Wann wäre das aus deiner Sicht ein Erfolg?
Aus meiner Sicht wäre dieses Forum ein Erfolg, wenn jeder Teilnehmer da rausgeht mit einer Idee und auch mit ganz viel Motivation, wirklich was zu verändern in seinem Leben, in seinem Umfeld.
Bärbel?
Ja, ich fände es darüber hinaus noch großartig, wenn sie nicht nur Ideen haben, sondern wenn sie sich schon vielleicht mehrere verabredet haben, weil sie festgestellt haben, oh, da können wir ja was zusammen bewerkstelligen.
Und Monika?
Wie gemein, wie soll ich da jetzt noch einen
draufsetzen? Ja, weil du bist die Chefin, dir fällt sicher noch was ein. Die Ober-Athen.
Neben dem gute Ideen und Kontakte freue ich mich dann auch, wenn es vielleicht noch ein paar Leute gibt, die sagen, ja, wir finden das Netzwerk klasse und wir kommen zum nächsten Netzwerktreffen und möchten in diesem Rahmen auch weiter mitarbeiten.
Ja, so zu guter Letzt nochmal ganz kurz den Hinweis auf die Konferenz im Haus am Dom. Die Welt reparieren, solidarisch leben und wirtschaften in Rhein-Main. Wie gesagt, anmelden könnt ihr euch unter www.hausamdom.de. Da findet ihr dann auch noch Informationen zu der Veranstaltung. Ihr findet einen Hinweis auf diese Veranstaltung auch auf unserer Greenpeace-Webseite greenpeace-frankfurt.de. Da ist es eingestellt. Allerdings könnt ihr euch da nicht anmelden, aber informieren, wenn ihr wollt. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, mich von den Damen hier zu verabschieden. Die Monika Grocke war hier, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, tschüss.
Die Bärbel Praetorius, auch für dich, schönen Dank.
Ich bedanke mich auch und sage noch einen schönen Abend.
Und die Julia Schäfer.
Ja, schön, auch dass ich da sein durfte.
Schön, dass ihr da wart. Ich habe noch einen Termin ganz kurz, den üblichen Hinweis auf unseren Schnupperabend, wenn ihr mal Interesse habt, mal zu gucken, was wir so treiben, wann wir es treiben, wer wir sind und so weiter und so fort. Immer am ersten Montag eines Monats, 18 Uhr, nächster Termin ist der 4. Dezember, im Baumweg 10, durch den Hof im Hinterhaus, die Treppe hoch. Und wäre schön, wenn ein paar Leute sich auch für diese Arbeit engagieren, und auch wir werden versuchen, die Welt zu reparieren bzw. zu retten.